Your business is one of a kind, so your website should be too. With Wix, it's easy, almost too easy, to create a website that's perfectly yours. Just tell AI what kind of site you want to build or choose from thousands of templates. Change whatever you want, whenever you want, and get everything you need to start running your business your way. No matter what you sell or what you aspire to be, you can do it all yourself on Wix.
Und hier noch ein Podcast-Tipp. Wenn euch Geschichten aus Hamburg interessieren, hört gerne mal in unseren Podcast Unser Tor zur Welt rein. Wir vom Hamburger Abendblatt sprechen dort mit Menschen, die im Hafen arbeiten und nehmen euch mit hinter die Kulissen des einzigartigen Ortes. Es geht um Schiffe, Logistik, große Pläne und persönliche Geschichten. Alle zwei Wochen gibt's eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert von MSC.
Im Fernsehen übrigens, diese Magie des Fernsehens, die ist wirklich krass. Also selbst wenn man Influencer quasi ist, ist es schon meistens noch so, dass man irgendwie anders als TV-Persönlichkeit war. Das wird sie wahrscheinlich bald kippen und dann und gerade bei den jungen Leuten ist es wahrscheinlich schon anders. Aber insgesamt, das, was ich auch immer wieder erstaunlich finde, wie stark dann das Fernsehen noch ist heutzutage.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Er war, wenn man das so sagen kann, ein Gründungsmitglied bei der Höhle der Löwen. Von 2014 bis 2020 saß er in der Show, in der Jury und war eigentlich nicht wegzudenken, denn er entdeckte dort einige Unternehmen, die später sehr, sehr erfolgreich waren. Und dann, für viele damals enttäuschend, überraschend, entschloss er sich 2020 als Löwe auszusteigen. Und die gute Nachricht ist, jetzt kehrt er zurück. Gerüchte darüber hat es schon länger gegeben, aber jetzt sind sie erst bestätigt worden. Man kann sich auch mehrere Podcasts von ihm anhören, wo er immer wieder darauf gefragt wurde und dann ganz charmant darauf geantwortet hat, so ein bisschen drumherum. Aber jetzt sind die ersten Folgen schon abgedreht, es gibt kein Zurück mehr. Und darüber will ich natürlich heute mit Frank Thelen sprechen, aber nicht nur. Also wir wollen natürlich sprechen, wie kommt es, warum kehrt er zurück, was hat das vielleicht auch damit zu tun, denn das sagt er, dass es im Fernsehen so nett ist. Also das sind einige der Themen, aber es soll natürlich auch, wenn ich ihn schon mal da habe, muss ich mit ihm sprechen über die neue Bundesregierung. Da hatte er ja auch vor der Wahl schon eine Idee, wer das sein könnte und was alles besser werden könnte. Mich würde seine Einschätzung der wirtschaftlichen Lage interessieren. Und dann wird es auch noch gehen um die Bekanntheit, die Höhle der Löwen mitbringt und ob das eigentlich immer tatsächlich auch nett ist. Und wir sprechen über Tischtennis, über Betriebsräte und über Dieter Nuhr. Es ist also eine bunte Mischung heute. Lieber Frank, wunderbar, dass es geklappt hat. Wo erwische ich dich gerade, würde Markus Lanz sagen.
Du erwischst mich gerade auf Mallorca.
Ah, das ist schön. Urlaub, oder?
Ja, also was ist Urlaub? Aber ein Wechsel der Situation und ich bin mit meiner Frau hier und dann ist es so eine Mischung aus meinem Büro, in dem ich jetzt gerade hier sitze, und auch mal, dass wir mal ans Meer fahren oder so. Aber es ist immer eine schöne, ruhigere Zeit.
Das heißt, die neue Staffel von Höhle der Löwen ist bereits abgedreht?
Genau, die ist abgedreht, wie das auch in den letzten Jahren immer so ist. Jetzt ist sie quasi im Schnitt und so weiter und die Folge ist schon im Kasten.
Und jetzt sind wir natürlich alle ganz gespannt. Du hast damals gesagt, 2020, Leute, es war eine tolle Zeit. Ich habe viele tolle Investitionen gemacht, viele tolle Unternehmen entdeckt, viele aus dem Food-Bereich. Und jetzt muss ich mich aber um das kümmern, vor dem dich deine Lehrer offensichtlich damals gewarnt haben in der Schule. Ein Lehrer hat mal gesagt zu deinem Vater, er kann alles machen, aber bitte nichts mit Informatik.
Oh ja, das stimmt. Ich hatte ja keine einfache Schulzeit. Ich bin ja vom Gymnasium geflogen oder meine Mutter hat mich runtergenommen, einfach wegen schlechten Noten. Und dann war ich in der Realschule und da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt, aus verschiedenen Gründen. Und dann kam irgendwann der Informatiklehrer wirklich zu meinem Vater beim Abschluss. Also ich habe dann den Schulabschluss gemacht, auf der Realschule, und hat gesagt, also ein Rat, ihr Sohn Informatik bitte nicht. Und das hat er so gesagt, ja. Und dann war das vielleicht Ansporn. Das hat mein Vater mir dann auch weitergegeben und mein Vater fand es auch blöd. Aber ja, so hat sich ja die Sache entwickelt.
Mein Deutschlehrer hat damals am letzten Schultag zu mir gesagt, egal was Sie später machen, machen Sie bitte nichts mit der deutschen Sprache. Und kann sich jeder über die Lehrer was überlegen. Also, aber das war die Idee von dir, du willst dich um deine Tech-Firmen, um die Beteiligung kümmern. Das hast du auch eine ganze Zeit lang gemacht. Und jetzt stellen sich natürlich all die Frage, was hat sich geändert, dass du sagst, ich will nochmal ein Löwe sein?
Ich habe mich ausgetobt auf der Technologieseite. Wir arbeiten ja auch noch und durften dann wirklich verrückt Missionen arbeiten, wie möglichen Krebsmedikamenten, Satelliten, Roboter, elektrische Flugzeuge, die leider bisher nicht so funktioniert haben, wie wir das wollten. Aber ich habe mich wirklich ausgelebt in der verrückten Welt und dachte, hey, irgendwie vermisse ich das, weil das Fernsehen ist schon Magie. Man kommt dahin, man trifft die anderen Löwen, alle sind gut gelaunt, alle sehen natürlich toll aus wegen der Maske und den tollen neuen Klamotten. Und es ist schon eine tolle magische Umgebung, muss man einfach sagen, ja. Und deswegen hat es mich zurückgezogen.
Gab es den Kontakt immer, also wie muss man sich das vorstellen? Haben die immer mal wieder angefragt und haben gesagt, Frank, wie sieht's aus? Oder bist du auf die zugegangen? Wie geht sowas? Wie geht so ein Comeback?
Ja, gar nicht so einfach, weil es gab einen Wechsel in der Produktion. Also die Astrid, die Chefin sozusagen, wie wir sie immer genannt haben, die das viele, viele Jahre gemacht hat, macht das heute nicht mehr. Und das neue Produktionsteam kannte ich gar nicht. Ne? Und der Push dann zu sagen, hey, vielleicht wäre es ganz gut, wenn der Frank zurückkommen würde, der kam dann von Judith und von Ralf. Und dann hat sich die Produktionsfirma, die neue, bei mir gemeldet. Und dann habe ich mit denen gesprochen. Übrigens auf der OMR war da, glaube ich, einer der ersten Kontakte. Und dann haben wir gesehen, hey, es macht Klick, es passt. Ich hatte so Ideen, wie das Format vielleicht anders werden sollte. Und das war aber genau mit denen auch, stimmt überein. Und so sind wir dann zusammengekommen.
Was wird denn anders?
Was anders wird, ist, dass die Löwenanzahl sozusagen reduziert wird, dass mehr Urlöwen dabei sind, natürlich, also genau, auch in meiner Person. Und dass so ein bisschen... Also jetzt meine persönliche Einschätzung, ich weiß nicht, ob das die anderen auch sehen würden, so ein bisschen back to the roots, also wirklich weniger Löwen und auch die Urlöwen dabei.
Okay, die Urlöwen sind dabei. Du hast es gesagt, du hast dich so ein bisschen offensichtlich gesehnt nach dem Fernsehen, auch deshalb, weil es da so nett ist. Waren denn jetzt die vergangenen Jahre ohne Fernsehen nicht so nett?
Ja, war schon eine Herausforderung. War natürlich eine schwierige Zeit für Technologie, weil wir hatten einfach sehr hohe Zinsen, also bedingt dadurch, dass wir eine sehr hohe Inflation hatten. Also wir hatten durch Krieg und dann andere Parameter und weil wir so viel Geld ins System reingepumpt hatten durch Covid, sehr hohe Inflation, dann müssen die Zinsen steigen. Wenn die Zinsen steigen, wird weniger in Technologie investiert, weil die Leute ihr Geld in sogenannte Anleihen stecken. Und für uns ist das so, als würde quasi jemand auf einmal die Luft aus deinem Raum nehmen. Das ist nicht witzig. Und das war eine harte Zeit und parallel, wirklich, sage ich, unglückliches Timing, habe ich einen Technologiefonds für Technologieaktien im disruptiven Bereich, im Small-Mid-Cap-Bereich gelauncht. Und dieser ganze Bereich, wie Venture Capital, kam enorm unter Druck. Und dann gab es natürlich auch mit meiner Person, die ich habe eine gewisse Bekanntheit, natürlich auch unangenehme Presse. Ne? Und wo dann auch sehr, sehr pauschal gesagt wurde, das sind keine guten Produkte oder so. Heutzutage alles vorbei, wir haben eine super Performance, die allermeisten Startups außer Lilium haben überlebt, also wir haben wirklich alles, sowohl auf der Venture Capital Seite als auch auf der Aktienseite sieht's heute richtig, richtig gut aus und wir haben viel gelernt, aber es war auch schon eine harte Zeit zwischendurch.
Und diese Zeit wäre nicht so hart gewesen, wenn du nicht so bekannt gewesen wärst, ne? Das ist doch, also wenn du jetzt, also man kennt ja ganz, ganz viele Unternehmer. Ich finde immer den einen Unternehmer, der Kollege Köppen in Hamburg, der riesig im Bereich Solarenergie ist, mit Unternehmen, die Milliardenwerte haben, den aber keiner kennt, weil er eben nie in der Höhle der Löwen saß. Das heißt sozusagen, letztlich ist die Höhle der Löwen ja daran schuld, dass alle wissen, Thelen, das ist doch der und der. Und entsprechend dann, das würde mich interessieren, wird man dann härter angegangen, wenn man das macht, weil die Leute das Gefühl haben, na, der hat uns doch immer erzählt, wie es geht und jetzt scheitert er vielleicht da und da mal temporär selber?
Definitiv. Das ist aber diese Bekanntheit, ne? Und die hat auch öffnet unfassbar tolle Türen. Also ich darf mich mit Menschen austauschen, super wertvoll. Ich kann meinen Startups Türen öffnen, aber genau das. Wenn es dann mal nicht funktioniert und Lilium Aviation entwickelt sich nicht so wie gedacht oder ein Fonds, den man auflegt, der zeigt halt auch mal 12 Monate eine Schwäche, bevor er dann wieder sehr stark durchstartet. Das wird dann natürlich gesagt, boah, guck mal, der Thelen. Ich dachte, alles, was der anfasst, wird sofort zu Platin oder keine Ahnung was. Ich hoffe nicht, dass ich das irgendwie sage, und auch gerade im Startup-Bereich bin ich ja jemand, der sagt, hey, ich bin ganz oft hingefallen, das ist super schwer, die Höhle der Löwen, ganz viele Dinge gehen kaputt, ne? Aber trotzdem, irgendwie macht es ja dann noch Spaß einfach. Das ist wie wenn ein super Fußballspieler irgendwie dann daneben schießt, ja, auch wenn es irgendwie erklärbar ist, dann haben natürlich die Leute ein bisschen Spaß dran. Also einige Leute. Es gibt auch ganz viele Unterstützer, aber es gibt auch immer diese, wie man sie jetzt neudeutsch Hater nennt, die einfach Spaß daran haben, dann von der Seitenlinie draufzuhauen.
Aber die Bekanntheit an sich ist ein Vorteil? Insbesondere die Fernsehbekanntheit, weil theoretisch bräuchtest du ja gar nicht. Du bist ja auch zum Beispiel via Link, wo bist du bei Link, glaube ich,
da bist du nicht.
Bist du relativ ja. Groß, da sind so, gibt's wenige, die in der Größe unterwegs sind aus deinem Bereich. Eigentlich bräuchtest du die Fernsehbekanntheit gar nicht, weil in da, wo du bekannt sein musst, bist du bekannt.
Ja, also das hat mir natürlich das Fernsehen auch gebracht. Ne? Also verrückterweise, soweit wir das analysieren können, es gibt keine offiziellen Rankings, ist es im Dachraum, ist es der größte LinkedIn-Account, auch kein Fußballprofi oder jemand anders hat einen größeren. Das ist schon verrückt. Ne? Also man hat genau dieses Kommunikationsmedium, was echt groß geworden ist.
Du erreichst damit, muss man sagen, glaube ich, 500.000 Menschen, ne?
Ja, genau.
Ja.
Aber so dieses ist nur durchs Fernsehen passiert. Und Fernsehen übrigens, diese Magie des Fernsehens, die ist wirklich krass. Also selbst wenn man Influencer quasi ist, ist es schon meistens noch so, dass man irgendwie anders als TV-Persönlichkeit war. Das wird sich wahrscheinlich bald kippen und dann und gerade bei den jungen Leuten ist es wahrscheinlich schon anders. Aber insgesamt, das, was ich auch immer wieder erstaunlich finde, wie stark dann das Fernsehen noch ist heutzutage.
Und insbesondere die Höhle der Löwen, das ist ja auch nicht gerade irgendwie gestern erfunden. Also wir steuern jetzt 2014. Wie lange kann so eine Sendung laufen? Es gibt ja Vorbilder, es kommt ja eigentlich aus Japan, wenn ich mich richtig erinnere. Da hieß es irgendwie Geldtiger, also so übersetzt, so wahrscheinlich heißt es auf Japanisch, wenn man das aufs. Wie lange kann sowas laufen? Warum ist das Ding immer noch so unglaublich erfolgreich? Oder ist es das gar nicht mehr aus deiner Sicht?
Na, also die Zahlen sind schon noch okay. Jetzt hoffe ich, dass wir in der neuen Staffel, sage ich mal, zu alten wirklich extremen Höhen, muss man ja auch fairerweise sagen, zurückkommen. Also das fühlt sich gut an. Die Produktionsfirma hat mega Bock, hat wirklich neue Konzepte aufgelegt, neue Schnitte, Studio was geändert. Die Löwen waren progressiver, also let's see. Ne? Also ich glaube, dass das Produkt, wenn man es so nennen will, was wir da gebaut haben, ist sehr, sehr gut. Und wie lange kann das laufen? Ich bin kein Fernsehexperte, aber es ist halt diese Magie von hey, da werden echt Millionäre geschaffen, da werden Unternehmen gebaut, da gehen auch Leben daneben, weil ich völlig überschuldet bin als Gründer, verrückterweise, komme da rein und sage, wenn ich heute keinen Deal mitnehme, dann muss ich Privatinsolvenz anmelden. Und so. Also es sind ja wirklich in beiden Seiten totale Extreme. Es ist die Wahrheit, es ist das echte Leben, es ist nicht geskriptet, die Unternehmen werden gebaut. Es ist schon eine coole Sendung, ja, und gerade auch in den USA, Shark Tank ist ja sehr, sehr erfolgreich. Und was mich erfreut, ist, dass aus der sozusagen der Venture Capital Industrie, auch gerade in den USA und vielleicht auch in Deutschland, immer mehr große Köpfe dazukommen. Es ist eben also nicht nur Entertainment, sondern auch die Profis aus dem Investmentbereich schätzen das Format und wollen auch dann Lion oder Shark oder was auch immer werden.
No one knows your business better than you. So who better to create your website than, well, you? Wix's website builder puts it all in your hands. Create a beautiful website just by talking with AI or choosing from thousands of templates. Customize every detail with simple drag and drop tools and get everything you need to start running business your way. Build more, think bigger, and do it all yourself on Wix. Go to Wix.com.
Kannst du sagen, wie viele Deals du in der neuen Staffel gemacht hast?
Nein.
Darf man nicht?
Darf man nicht.
Aber es ist mehr als keiner. Auf jeden Fall.
Ja, das kann ich sagen. Es ist mehr als keiner. Und ich kann auch schon sagen, lass es mich vielleicht so dann diese.
Hast du mehr? Das ist ja das Entscheidende. Ralf Dümmel, schöne Grüße an der Stelle. Er war der erste Gast in diesem Podcast vor fast 8 Jahren. und hat ja damals, glaube ich, schon erzählt, dass er es nicht ertragen kann, wenn er derjenige ist, der nicht am meisten Deals hat. Kannst du das sagen? Hast du mehr Deals als Ralf Dümmel?
Das kann ich auch nicht sagen, aber ich kann eins sagen. Also ich schätze den Ralf ja sehr. Und der Ralf ist einfach anders. Der Ralf hat ja ein riesen Team, da waren nicht hunderte von Leuten. Und der macht einfach wahrscheinlich in jeder Staffel am meisten Deals von allen Löwen. Wäre meine, also ohne jetzt spezifisch in die Staffel reinzugehen, weil das ein Konzept ist. Und er hat ein großes Team dahinter und dann rollt er das aus. So. Und das ist der Vorteil. Und der Ralf ist ein super Typ. Ne? Also den kann man wirklich, auch wenn ein Gründer mit dem gehen will, muss ich sagen, einfach Empfehlung von mir, super Typ. Aber ich bin stärker darin, weniger Unternehmen, dann größer mit einer wirklichen direkten Arbeit im Unternehmen aufzubauen. Aber ich kann gar nicht diese Massen, also diese größere Menge an Deals, keine Massen, aber diese größere Menge an Deals machen. Und das ist das Interessante. Jeder Löwe hat seine eigene DNA. Mhm. Wo ist eine Judith Williams stark, wo ist ein Frank stark, wo willst du vielleicht, dass Judith und Frank zusammen das machen, wo willst du Ralf haben? Und das auch für die Gründer, die reinkommen, das enttäuscht mich manchmal, dass sie sich nicht tiefgehend mit den Löwen auseinandergesetzt haben und sagen, da will ich zum Ralf, da will ich zum Frank, da will ich zu Judith. Deswegen hat der Ralf, wird immer wahrscheinlich mehr Deals machen als andere Löwen. Das wäre einfach so meine Idee hinter den Löwen.
Wenn man jetzt guckt, dass du zurückkommst, ich habe mir natürlich nochmal angeguckt, was ist in den Jahren passiert, die du da warst. Man kriegt ja relativ genau mit, was du ausgegeben hast für die Anteile, weil das ist öffentlich im Fernsehen. Und dann, wenn man
du musst ja doch nachlegen. Ne? Also
okay.
Es ist ja nicht so, dass die Startups dann funktionieren, sondern du investierst dann läuft es und dann rufen sie dich am Wochenende an und sagen, oh shit, wir können jetzt diese Riesenbestellung von Edeka nicht bedienen, kannst du uns nochmal 100.000 Euro überweisen?
Also okay.
Da läuft man ein bisschen Geld hinterher. Aber weil
okay. Aber ich habe mal geguckt, was ja auffällig ist. Ne? Also du, jemand, der sehr stark mit Technologie verbunden wärst, hast in der ersten Phase sehr stark im Bereich Food dich engagiert. Was man aus Norden sehr gut kennt, ist die unglaubliche Erfolgsgeschichte von Ankerkraut. Die Gründer waren auch schon mal in diesem Podcast. Da waren sie noch dabei. In der Zwischenzeit ist das ja auch alles verkauft. Also was ich damit sagen will, wenn man sich das anguckt so von außen, würde ich jetzt sagen, das hat sich für alle Beteiligten, also auch für dich als Löwe, gelohnt, diese Investments? Oder war da überhaupt eins dabei, wo du sagst, das hat sich wirklich gar nicht gelohnt?
Nein. Definitiv. Also es gab ja auch immer wieder, oder nicht immer wieder, es gab einen einzigen auch Unternehmer, wo man sich dann persönlich, also der einfach so durchgedreht ist persönlich und allein den ganzen Stress, den man damit hatte, dann gab es natürlich Insolvenzen und so weiter. Also das ist ja, sonst wäre es ja auch nicht die echte Welt.
Mhm.
Aber, das wird ja auch manchmal diskutiert, die Returns, also wenn ich jetzt mal nur von der Venture Capital Brille als Investor reingucke, sind zumindest die ich bei der Höhle Löwen machen durfte, wirklich outstanding. Outstanding. Wir haben Multiples, wie man das nennt. Also ich tue 1 Euro rein. Wie viel Euro kriege ich zurück? Die schlagen jeden europäischen VC-Fonds wahrscheinlich. Und das in einer Zeit, wo es auch sehr kurz ist. Du willst ja dann auch eigentlich wieder kürzer an dein Geld. Venture Capital Fonds laufen oft länger. Und das ist wirklich die Zeit und dann die Return-Metriken auf, jetzt haben wir vielleicht doch Glück gehabt oder harte Arbeit oder eine Mischung. Aber die Returns, die wir generiert haben, sind wirklich einfach krass.
Ist das auch ein Grund, warum du zurückgekommen bist?
Nein. Ist ja auch in der Presse gewesen. Ich habe ja auch nochmal eins meiner späteren Gründungen gerade verkauft, an US-Strategen. Und ich glaube, keiner der Gründer, also keiner der Löwen, ich muss ja mal durch die Löwenreihe gehen, aber auf jeden Fall ganz wenige Löwen, wenn überhaupt, sitzen da, um da noch mehr Geld zu verdienen. Sondern die haben ihr Kapital, um so zu leben, wie sie zu leben wollen, sondern das ist wirklich eine Frage, wie will ich meine Zeit investieren, habe ich Bock da drauf, aber ich wollte auch mal sagen, weil manchmal wird ja gesagt, zum Beispiel, man geht ja nur hin, um sich selbst zu vermarkten und dann verdient man total viel Geld mit Keynotes und oder anderen Dingen und so weiter. Das kann man auch machen und ich mache das auch manchmal aus Spaß, weil ich es einfach interessant finde, aber das, was man da einfach an wirklich investiertem Kapital und dann Returns generiert hat, das ist einfach super gut. Das war mir einfach der Punkt zu machen. Aber deswegen gehe ich da jetzt nicht hin, um noch vermögender zu werden.
Jetzt wird man wieder sich die Augen reiben und sagen, er macht nichts im Tech-Bereich, sondern er macht gerade wieder was in anderen Bereichen.
Das ist die Magie Voss, die Höhle der Löwen. Du weißt wirklich nicht, was mache ich da. Und ich kann dir jetzt schon sagen, es wird auch Tech-Investments von mir geben.
Okay.
Es wird aber auch andere Investments geben, wo man sagt, hä, was hat denn der Frank jetzt damit zu tun? Was ist ja auch für mich dann die Magie? Ich sitze da, ich kenne den Gründer nicht oder das Team und dann sitze da, wow, ist ja ein großer Mann. Okay, krass, habe ich ja nie, okay. Und dann tak, 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 tak und dann sagst du, okay, shit, das will ich jetzt machen. Und das ist ja für beide Seiten auch das, was die Show ausmacht.
Du kannst das alles nur machen, weil du etwas nicht geworden bist, von dem es einige Leute gab in der Branche und auch in Deutschland, wo die gesagt haben, Moment, vielleicht wird der Digitalminister unter Friedrich Merz. Zumindest gab es Leute, als es dann darum ging, wer war das denn? Einige, die das gedacht haben. Man muss ja auch sagen, der das geworden ist, von dem hat das zunächst niemand gedacht. Vielleicht liegt das auch an deiner damaligen, Nähe ist das falsche Wort, aber schon, dass du ja schon ein Bewunderer für den Unternehmer Elon Musk warst, das kann man glaube ich sagen, und wahrscheinlich immer noch bist.
Absolut.
Und deshalb muss ich dich natürlich fragen, die Bundesregierung ist jetzt schon deutlich, siehst du schon über 100 Tage, ich glaube ja, auf jeden Fall sind die jetzt schon ein bisschen im Amt und Friedrich Merz hat versprochen, dass es eine Aufbruchstimmung gibt, insbesondere in der Wirtschaft. Und dann frage ich dich als jemand, der dicht dran ist, wie stark spürst du diese Aufbruchstimmung?
Also erstmal, ich bin froh, dass ich Friedrich Merz, mit dem ich ja auch zusammen Auftritte hatte, während der Wahlkampagne unterstützt habe. Ich glaube, es ist in der Situation, die wir dort hatten, der beste Kanzler, der möglich war.
Ist das, kurze Frage, ist das ein Kompliment? Weil der andere Kanzler wäre Olaf Scholz gewesen. Und der dritte wäre Robert Habeck.
Genau. Also deswegen habe ich es erstmal auch jetzt mal so formuliert. Und ja. Ich glaube, der Friedrich ist ein guter Wirtschaftler, kluger Kopf. Es ist jetzt mein Ultra-Traumkanzler. Nein, ja. Aber er ist wirklich solide. Ich durfte auch länger mit ihm Vier-Augen-Gespräche führen, um dann zu sehen, wo will er eigentlich hin mit Deutschland und so weiter. Das fand ich alles sehr gut, deswegen habe ich ihn danach ja auch sehr öffentlich unterstützt. Ich hätte gerne noch Christian Lindner in der Regierung gehabt, das hat ja leider nicht funktioniert. So, und jetzt die Frage, was haben wir jetzt für eine Regierung? Die Regierung ist ehrlicherweise nicht so gut, ja. Weil du, am Ende des Tages, es gab mal so ein Claim für eine Fußballer, die Mannschaft, ja. Du musst Teamplay haben, du musst zusammenspielen wollen, du musst Bock auf dich haben, du willst das gleiche Ding, so. Und wenn ich jetzt Lars Klingbeil mir anschaue, der einfach eine Antifa-Vergangenheit hat und da natürlich heute wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so progressiv ist in dem linken Bereich, aber immer noch da sehr, sag ich mal, auch noch beheimatet ist und vor allen Dingen auch seine Partei, die Leute enteignen will und also wirklich sehr, sehr linksprogressives Gedankengut in der Partei hat. Und auf seiner Seite habe ich einen Friedrich Merz, der ja ein konservativer Wirtschaftspolitiker ist. Das dann zusammenzubringen ist einfach wirklich, wirklich schwierig. Habe ich gerade eine andere Antwort für Deutschland? Nein. Erwarte ich deswegen Wunder? Nein, weil einfach, ne, also ein Finanzminister, Lars Klingbeil, also das ist wirklich bescheuert, ne? Also für mich jetzt, ne? Also in meiner politischen Welt. Ich sag nicht, dass das, man kann ja auch völlig andere politische Systeme wollen und so, das ist ja auch super, dafür ist ja die Demokratie da. Aber in meiner Welt, Lars Klingbeil als Finanzminister, das ist einfach keine gute Wahl für unser Land, ja.
Und ist die Aufbruchstimmung da? Das ist ja so fast schon für mich von eine rhetorische Frage gewesen. Sie sind nämlich nicht da. Es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie die Wirtschaft jubelt, auch wenn wir dieses Treffen, diese Initiative Made for Germany im Kanzleramt hatten, mit 61 Wirtschaftsbossen, die dann irgendwie 30 Milliarden Euro versprachen und man hinterher herauskriegt, ja, die hätten die eh investiert. Aber so dieses Gefühl, es tut sich was. Und gerade was du ja mal sagst, ist, Leute, was wir brauchen in Deutschland, ist ein Unternehmen, was Technologie nach vorne bringt. Und da ging es ja zuletzt, du hast es mit den Flugzeugtaxis erwähnt, eher in die andere Richtung.
Du, definitiv. Wir haben, was ist das große Thema? KI, Robotics, Chips, dafür brauchst du ja Energie. Und da sind halt USA und China herausragend aufgestellt. Die haben einen langfristigen Plan. Die haben natürlich auch tolle Player, ja, wie Nvidia, Amazon und X und was es da alles gibt. Und dann die Chinesen natürlich mit Xiaomi und BYD und großartige Player. Wir haben halt sozusagen nichts, ne? Also wir haben ein SAP und ich finde, der Christian macht auch einen sehr, sehr guten Job. Deutsche Telekom finde ich immer wieder herausragend, was dem Höttges da alles leistet in dem Bereich. Aber uns fehlen halt diese wirklichen Champions in den wichtigen Technologien. Und deswegen ist es einfach sehr, sehr schwierig jetzt in Deutschland. Wenn man sich denn die Hidden Champions, die ja lange unser Land, sage ich mal, gestützt haben, wenn man so sagen will, ne? Miele produziert nicht mehr so viel in Deutschland. Sennheiser hat große Teile verkauft. Fissmann hat gerade alles verkauft an US-Player. Boah, da bin ich jetzt auch nicht so super optimistisch. Und wenn man mit denen, ich will jetzt auch nicht da Namen oder einzelne Sprecher herausführen, aber da sehe ich auch jetzt nicht so eine mega positive Stimmung in, wir investieren in unser Land, sondern eher, das hier ist so eine Bürokratie, wir kommen damit nicht klar. Und das, was Milei in Argentinien da macht, das ist das, was ich eigentlich erstmal will, ne? Also da, und verstehe ich auch, dass das eine sehr progressive Wirtschaftspolitik ist, aber wir haben so viele Regularien, also wir regulieren so kaputt. Wenn man Wirtschaft will, ist immer die Frage, nochmal, jeder kann wählen, das politische System, was will, aber ich will ein starkes Deutschland, das mit China und USA in Europa Zusammenschluss auf Augenhöhe diskutieren kann. Davon entfernen wir uns gerade sehr schnell.
Und du hast da zwei Punkte gesagt, die ich interessant fand. Der erste, hättest du das gemacht als Digitalminister, wäre deine erste Forderung gewesen, und die wäre wahrscheinlich nicht durchsetzbar geworden, zu sagen, wir machen alles digital und wir schaffen diesen ganzen Papierkram ab. Und dann denkt man, oh, warum, was soll das denn? Und die Idee dahinter ist folgendes, wenn du KI tatsächlich einsetzen willst, sodass sie Prozesse beschleunigt, vielleicht auch Arbeitsplätze reduziert dort, wo sie sowieso nicht besetzt werden können, das funktioniert natürlich mit Papier nicht.
Also erstens, ich bin totaler Papierfreund und ich habe ja auch Bücher geschrieben, habe da genau. Mein eigenes Papier zu gemacht und ich finde eine hochwertige Zeitung und eine Broschüre und so weiter total gut. So, hier geht's aber darum, dass Informationen in einem Staat von A nach B kommen und da darf kein Papier mehr vorhanden sein. Also nicht, dass ich generell gegen Papier bin, weil sonst kann ich kein KI einsetzen. Das heißt, wenn ich, sobald ich ein Stück Papier drin habe, ist es quasi einfach kaputt, das gesamte System, weil ich kann es eben nicht mehr end-to-end sauber verarbeiten. Und warum trauen wir uns nicht zu sagen, in 90 Tagen gibt es einfach kein Papier mehr per Gesetz. Und dann muss irgendwie eine andere Lösung her. Und dann würden wir es auch schaffen. Das sieht man ja immer wieder. Du brauchst ja immer so lange, wie dir die Zeit gegeben wird. Und wenn man dann sagt, wie bei Covid zum Beispiel, da sind ja auch, also sind auch schlimme Dinge passiert, sehr, sehr komplexes Zusammenhang. Aber man hat gesehen, man kann sich bewegen, wenn man will, oder andere Dinge, wenn die passieren. Und warum sagen wir nicht, wir sind so weit abgeschlagen, jetzt 90 Tage kein Papier mehr. Und ja, du hast recht, ich hätte das nicht durchsetzen können. Und ich war ja schon mal in der politischen Karussell so ein bisschen, im Innovation Council, das ich im Kanzleramt mit Doro Bär, die ich auch heute noch sehr, sehr schätze und auch einen guten Austausch habe, da habe ich schon mal gemerkt, da musst du Geduld haben, ne? Also in so einem politischen Ding, und das ist gerade, das für meinen Blutdruck wäre das einfach nicht gut. Deswegen wäre ich auch kein Minister geworden.
Wie gut ist es für deinen Blutdruck zu sehen, dass die Regierung, insbesondere Friedrich Merz, nach der Wahl das gemacht hat, was er vor der Wahl kategorisch ausgeschlossen hat, nämlich Schulden in nie geahnter Höhe, zusammen mit Lars Klingbeil? Ich erinnere mich, von dir irgendwann mal einen Satz über Joe Biden gehört zu haben, der ja für die amerikanische Wirtschaft vielleicht gar nicht so schlecht war, zumindest wenn man sich die Zahlen guckt. Aber du hast gesagt, Leute, der hat das Land so verschuldet und eines Tages müssen diese Schulden zurückgezahlt werden, und wartet mal ab, was dann passiert. Wir haben die gleiche Situation jetzt in Deutschland.
Ich bin gar kein Freund davon. Und ich glaube eben, das ist immer die einfachste Antwort. Und das ist das Problem, ne? Weil wenn du dann sagst, pass auf, wir fahren jetzt mal die Sozialausgaben zurück, wir reduzieren die Ausgaben am Staatsapparat und so weiter. Das ist ja blöd, ne? Weil dann verliert ja irgendeiner seinen Fahrer oder irgendeiner verliert einen möglichen Wähler, der weniger Zuschüsse bekommt und so weiter. Das sind ja unschöne Themen. Aber es ist der einzige Weg, wie wir Deutschland stabilisieren können. Weil die Zinslast, die erdrückt uns einfach. Und USA ist sogar noch in einer noch schlimmeren Situation. Also unter Joe Biden, jetzt aber auch unter Trump, sind ja auch nochmal die Schulden groß gekommen. Es hat die USA aber eine Chance. die USA dieses 3-3-3, ne? Also 3% Wachstum, 3% Inflation und so weiter, und dann den 10-Year auf 3% zu kriegen. Damit können die es schaffen. Ich glaube, die werden sogar noch mehr wachsen wahrscheinlich, weil die einfach KI so weit vorne sind. Aber Deutschland ist leider in einer Situation, wo wir nicht so stark wachsen können. Also weil wir verlieren die Autoindustrie. Gerade auch heute auch wieder die Zahlen von
VW.
Von VW, Porsche, minus, also kann ja jeder ablesen. Das sind ja öffentliche Unternehmen. So. Also wir verlieren die Autoindustrie. Wir haben keine Chips, wir haben keine Daten, keine KI-Modelle. Wir haben keine Energie. Wir haben unser Energienetz ziemlich gegen die Wand gefahren. Einfach nicht gut gemacht. So, und jetzt die Frage, also wer soll das alles finanzieren? Und jetzt zu sagen, wir geben da Rüstungsaufträge raus an Airbus und so. Also ich kenne Airbus leider relativ gut. Das ist ein hoch ineffizienter Laden. Also ich kann einfach nur sagen, ne, man hat ja auch gesehen, wie denn die teilweise auch solche Sachen dann bei Lilium reingetragen wurden, weil ja auch kluge Köpfe dahin gekommen sind. Das sind keine effizienten Startups oder sowas, ne, sondern da sind Budgets halt eben riesengroß, wie in so einem Staatsapparat. Und ich glaube, wir müssten völlig anders das handeln und müssen es wirklich mal trauen, voll zu digitalisieren, voll KI zu gehen, Staatsapparat runter und diese ganzen Vorschriften weg. Aber kein Homeoffice mehr, ganz wenig Homeoffice im Bereich. Ja, bei mir in Bonn, ne, wird dann da Homeoffice gefeiert bei den Leuten. Ja, aber versucht man einen Führerschein oder einen Ausweis zu bekommen. Ja, da bist du, oder auch wenn Straßen bei uns gebaut werden, die werden halt wochenlang abgesperrt, weil dann irgendwie Ferien sind oder keine Ahnung was. In anderen Ländern arbeiten die einfach Tag und Nacht, damit danach der Verkehr wieder effizient. Also wir brauchen völlig andere Dinge, als noch mehr Schulden ist. Aber das sind halt harte und unschöne Nachrichten.
Und die will keiner irgendwie so richtig überbringen. Und das Lustige ist immer, ich erzähle das gern, die Geschichte, dass es ja funktionieren kann, als ich meine Wärmepumpe, den Zuschuss für die Wärmepumpe beantragte. Was glaubst du, wie lange dauerte es, bis ich die Zusage bekam?
Boah, wahrscheinlich ein halbes Jahr.
2 Minuten. 2 Minuten, ein Zuschuss von 18.000 Euro in 2 Minuten. Das heißt, das ist für mich mal das Beispiel. Es geht ja offensichtlich, wenn man sich's mal ernsthaft vornimmt, oder? Deutschland-Ticket ist so ein anderes Beispiel. Ich muss ihn natürlich fragen, Elon Musk, wenn du jetzt drauf guckst, seine Rolle, das war ja diese Rolle, die er hatte in den USA, also den Staat zu gucken, was soll der Staat nicht machen, da viel rauszuschneiden. Ist der jetzt eigentlich am Ende aus deiner Sicht gescheitert oder hat er was geschafft? Politisch gescheitert, ne? Unternehmerisch, glaube ich.
Politisch, ja, glaub, politisch. Also erstens, ich finde das ein völliges Desaster, dass er sich da so reingehangen hat oder dass er auf einmal gesagt, okay, ich werde jetzt hier total politisch aktiv. Also ich schätze Elon Musk nach wie vor als den besten Erschaffer der Welt. Ja, also da gibt's auch gar kein Fragezeichen. Was er mit Tesla von Chips, KI, Robotics, SpaceX, auch selbst im Biotech-Bereich, wo einfach wirklich auch Leuten, die blind sind, wieder durch Implantate im Gehirn schreibend, lesend ermöglicht und das wieder sehen können und so. Also wirklich XAI gerade das beste Modell rausgebracht. Also wirklich ein Unternehmer, von dem ich jeden Tag versuche zu lernen. Aber wenn ich mir diese politischen Eskapaden angucke, dann ist das einfach nicht gut, ja. Also finde ich, also, kann dabei auch machen, wie er will. Aber dazu sagen, auf einmal wird er total Buddy mit Donald Trump, obwohl die ja nicht so wirklich kompatibel sind. Das war ja auch relativ klar. Dann sagt er, macht er Doge. Ich fand die Idee ja erstmal brillant, ja. Also ich glaube, wir brauchen sowas auch in Deutschland, aber halt in einer Art und Weise, die halt politisch auch umsetzbar ist, ne, weil das ist halt eben nicht so, dass du da einfach reingehen kannst, alles kaputt machen kannst, sondern du musst halt dir mehr Zeit nehmen, mehr diskutieren und so weiter und dann es aber umsetzen. Und das fände ich großartig für Deutschland, ja, aber halt einen völlig anderen Weg. Deswegen, also ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass er ja anscheinend jetzt mit dem Mist aufhört. Sag ich mal, wie viele Kinder von wie vielen Frauen er noch bekommt, das ist dann ein anderes Ding, das kann er. Finde ich auch, ist einfach mir, ich kann das nicht nachvollziehen, menschlich, ja. Aber da unterscheide ich halt und sage, wer baut die besten Raketen, wer trifft da die besten Entscheidungen, wer kann ein Unternehmen skalieren und macht da kluge Entscheidungen und wer ist menschlich für mich fragwürdig, ja. Das sind halt zwei verschiedene Dinge und deswegen schätze ich ihn sehr als Macher, Bauer und Technologe und stehe oftmals da und denke mir, och, Elon, ist das wirklich nötig, ja.
Bestätigt euch das eigentlich in deinem Eindruck, dass es keinen Sinn macht, dass wenn jemand wie du versucht, in die Politik zu gehen, dass man dann wirklich, also lieber, dass es gibt ja immer wieder Unternehmer, Investoren, die dazu Lust haben, in die Politik zu gehen. Und ja, so richtig durchgekommen ist noch keiner, weil das eben ein anderes System ist.
Ja, definitiv. Also ich glaube, man könnte es, also wenn ich jetzt sagen würde, meine Ambitionen sind, Bundeskanzler zu werden und setze da wirklich alles drauf, vielleicht würde ich es sogar schaffen. Aber dann musst du wirklich sagen, ich lasse alles andere sein, ich gehe da rein und da bin ich ganz viel Zeit, ganz viel Geduld, ganz viel Sitzungen und Feste und keine Ahnung was, wo du dann da bist und so weiter mit, um das dann irgendwie zu machen, dann kannst du das, glaube ich, schon tun und kannst auch von außen das machen. Aber meistens ist es nicht von Erfolg gekrönt, weil die Parteien ja ihr eigenes System haben, wo du dann immer, man hat ja auch in den USA jetzt gesehen, die haben ein politisch anderes System, aber auch da kam meiner Meinung nach viel, viel klügere und bessere Köpfe nicht hoch, weil eben die Parteien die Kontrolle haben. Und es ist ein bisschen ähnlich in Deutschland. Also Deutschland ist besser und einfacher als USA dafür, aber trotzdem ist es nicht einfach, von außen in diese Welt zu kommen.
Wir gucken mal, es gibt ja einen, der das versucht, der Tarek Müller von About You, der hat sich ja vorgenommen, mit 50 Bürgermeister Hamburg zu sein, hat dazu auch ein eigenes Büro eingerichtet, das sozusagen diese Phase, wenn er 50 ist, rückwärts plant und dann guckt, was er tun muss, um das wirklich zu werden, gucken wir uns an. Du wolltest nicht Bundeskanzler werden, du wolltest auch nicht Höhle der Löwen Juror werden, sondern du hast in dem Fragebogen, den ich immer allen schicke, geschrieben, dass du Tischtennisprofi werden wolltest.
Weil du
so ein guter Tischtennisspieler warst in jungen Jahren?
War es relativ. Aber ja, ich war nicht schlecht. Also ich habe bin auch gut gefördert worden und war schon ganz gut. Ich weiß nicht, macht mir einfach total Spaß. Es ist eine Leidenschaft, die natürlich total zurückgefallen ist, weil ich einfach in den letzten 25 Jahren auch was ganz Tolles, einfach rund um Juro gearbeitet habe an anderen Themen. Aber jetzt, will ich so ein kleines Comeback sozusagen, natürlich auf einer sehr, sehr bescheidenen Rolle. Aber ich will jetzt wieder ein bisschen aktiver spielen und mal sehen.
Wie, das heißt aktiver, richtig Punktspiele machen? Punktspiele?
Nochmal, ich glaube, alleine in meinem Alter hat man ja gar keine Chance. Ja, aber einfach schon, genau, so vielleicht mal wieder der Kreisliga mitspielen oder so. Aber das ist jetzt so ein Traum, ne? Also so, guck mal, ich die Zeit finde. Bei uns im Büro habe ich gesehen, ist ein Büro unten drunter frei. Da habe ich gedacht, da könnte ich eine Platte hinstellen, so ein Roboter und so. Also einfach Spaß, ja. Also gar nicht Bundesliga oder so, überhaupt gar nicht. Aber einfach so ein bisschen mal wieder spielen.
Kannst du mit Karl Lauterbach, der soll ja sehr gut spielen, soll ja sogar wirklich sehr gut. Hast du mit ihm mal gespielt, Tischtennis? Nee.
Nein.
Das wäre interessant. Hat sich der Lehrer mal gemeldet später, der Informatiklehrer, der dann deinen Werdegang verfolgt hat und hat gesagt, ich habe mich geirrt?
Nein, da hat sich nie gemeldet.
Interessant. Du hast auch gesagt in dem Podcast, dass du gern mal, ich frage immer die Leute, wen sie gern mal treffen würden, du würdest gern mal, und da war ich total überrascht, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass du schon so viele Leute getroffen hast, dass da wenig übrig bleibt. Du würdest gern mal Dieter Nuhr treffen und mit dem ein bisschen plaudern. Warum Dieter Nuhr?
Weil der sich politische Meinung traut, und wir haben auch immer mal geschrieben hin und her, aber irgendwie haben wir es einfach noch nicht geschafft, uns mal zusammenzusetzen, weil der sich politische Meinung traut, und ich glaube, es ist halt ein ganz wichtiges Ding, und mit ihm nochmal darüber zu sprechen, warum macht er das, welches Feedback kriegt er darauf, weil es ist schon schwierig, wenn man so wie Dieter Nuhr, den ich auch eher als konservativ einschätze, so offen darüber zu sprechen heutzutage. Deswegen, genau, fände ich es einfach schön, mich mal mit ihm darüber auszutauschen. Ich würde aber auch gerne zum Beispiel Brian Johnson, der Don't Die, den habe ich auch noch nicht, durfte ich auch noch nicht treffen, macht. Also der hat quasi sein ganzes Leben nur noch um Longevity, also dieses Modewort, wie kann man lange leben, gebaut. Und da würde mich interessieren, wie sieht so ein Tagesablauf wirklich aus, wenn ich neben ihm sitze, ist er damit wirklich glücklich? Weil das ist auch so ein Thema, was mich begeistert, lange zu leben. Aber ich glaube, am Ende des Tages sind wir auch Menschen und wir wollen auch mal ein Glas guten Wein trinken oder wir wollen mal nicht um genau 10.23 Uhr schlafen gehen, sondern auch mal um 1 Uhr, weil man gerade ein gutes Gespräch hat oder so. Das ist auch mal ganz interessant, mich da mit ihm wirklich auszutauschen.
Du hast es gerade gesagt, du bewunderst an Dieter Nuhr, dass er so eine politische Haltung hat. Du warst ja in der Phase, also bist immer in dieser Phase, in der du bekannt geworden bist, durch Höhle der Löwen, warst du dann auch zu Gast bei anderen Talkshows. eigentlich alle, die haben, glaube ich, alle einmal eingeladen, wo man dann ja auch dann dazu neigt, zu Dingen befragt zu werden, die jetzt vielleicht gar nicht das Spezialgebiet sind. Und dann erlebt man Politiker, die plötzlich irgendwie über Themen sprechen, von denen sie sich nicht auskennen. Ich habe gehört, gelesen, dass du sagst, okay Leute, das mache ich nicht mehr. Das ist ein Learning dieser Zeit. Ich äußere mich wirklich nur und ich spreche wirklich nur über Themen, wo ich glaube, mich auszukennen.
Ja, das war sicherlich Learning für mich, ne? Also over the top, zum Beispiel, das finde ich was für mir einfach ein Tiefpunkt sozusagen war, ist, dass ich mich dann zu Covid geäußert habe, weil einfach die Leute gesagt haben, hey, komm doch bitte mit in die und die Show und sagt den Leuten, dass sie sich alle impfen sollen. Und impfen war gut oder schlecht. Ich kann es nur, ich habe keine Ahnung davon. Ne? Oder dass man sagt, man spricht über Migrationskomplexe, Zusammenhänge oder so. Da bin ich einfach kein Experte. Und trotzdem wurde man da verrückterweise immer wieder angefragt, weil man halt berühmt ist. Und das versuche ich jetzt zu vermeiden und wirklich zu sagen, ich habe, ne, Themen wie KI oder ich glaube unser Energienetz oder Wirtschaftspolitik, da habe ich gewisses, ne, tiefgreifendes Wissen. Aber genau, ob ich jetzt, ich bin halt kein Virologe, ne? Also soll Henrik Streeck sagen. Und genauso auch andere politischen Bereiche bin ich auch kein Experte. Und da habe ich, glaube ich, in dieser Hochphase der Berühmtheit und wie man das auch versucht, dann sich so ranzutasten, ne, was mache ich jetzt damit, habe ich mich, glaube ich, teilweise dazu überreden lassen, zu allen möglichen Themen irgendwas zu sagen. Über Mode oder keine Ahnung, was von ich aber keine Ahnung habe. Ja, und das war, glaube ich, nicht. Das war nicht gut.
Und trotzdem, Stichwort, traust du dich auch, eine klare politische Haltung zu haben? Du hast nämlich in dem Podcast einen Satz gesagt, wo ich dachte, ach krass, den hat so, und das haben ja, glaube ich, jetzt 400 Leute diesen Podcast, diesen Fragebogen ausgewählt, noch nie jemand gesagt. Du hast gesagt, auf die Frage, was du von Betriebsräten hältst, die Zeit der Betriebsräte ist vorbei. Und das musst du natürlich kurz erklären, warum du glaubst, dass die vorbei ist.
Genau, da sage ich was zu, weil ich glaube, dass ich davon Ahnung habe. Am Ende des Tages geht es ja darum, was machen Betriebsräte? Die wollen, dass die Arbeitnehmer bessere Bedingungen haben. Ja, das brauchen wir heutzutage nicht mehr. Weil wir sind in einer Zeit, wo eine Deutsche Telekom, ein Hotel, wir natürlich als, wo wir Entwickler und sowas suchen oder meine Frau mit ihrer kieferorthopädischen Praxis oder was auch immer. Wir suchen händeringend Personal. Und wir bieten über Massagen, über Bonus, was man alles will an, ja, und Halbzeitjob und keine Ahnung was. Also es gibt wirklich, ich kann es jetzt nicht in der Stahlindustrie oder sowas sagen, ja, aber ich glaube auch da, weil es gibt ja andere Arbeitsplätze. Ich meine, McDonald's sucht, ein schönes Restaurant sucht, ein Hotel sucht, also ich wüsste jetzt nicht, wo gerade irgendwie jemand, der ernsthaft morgens pünktlich kommt und gewillt ist zu arbeiten, keinen Job findet. Also bitte melden. Also weil, also wirklich von, wie gesagt, von Kellner bis Hightech-Entwickler, überall wird gesucht. So, warum soll ich denn da und sowas haben? Also es macht einfach heutzutage keinen Sinn mehr.
Wer hätte es schwieriger, Mitarbeiter zu finden, du oder deine Frau gerade? Völlig unterschiedliche Bereiche.
Wahrscheinlich schon meine Frau, weil ich noch so diesen, das ist auch wieder so ein Vorteil, wenn ich halt sage, ich suche jemanden, der für in unserem Team arbeitet, wahrscheinlich sich doch auch mehr melden, weil es einfach ganz interessant ist, bei uns mal reinzugucken.
Auch dann ein Vorteil, dass du bekannt bist. Wonach suchst du dann aus? Ich stelle fest, dass viele Unternehmer, gerade Unternehmer sagen, wisst ihr was, dieses Fachliche, wir sind an einem Punkt gekommen, fachlich ja, aber ich gucke mir die Leute an und ich entscheide fast ausschließlich nach der Persönlichkeit. Geht das bei dir auch?
Boah, wir haben so viele verschiedene Stellen. Wenn ich jetzt sage, ich suche einen Entwickler, dann ist es schon natürlich das Fachwissen viel, viel wichtiger, dass man wirklich dann reingeht, okay, schreib mal Code und so weiter. Suche ich jetzt zum Beispiel jemand bei uns, der in der Organisation mithilft, dann ist sicherlich das Menschliche und so noch wichtiger, also wie geht damit Problemen um? Also ist sehr verschieden.
Your business is one of a kind, so your website should be too. With Wix, it's easy. Almost too easy to create a website that's perfectly yours. Just tell AI what kind of site you want to build or choose from thousands of templates. Change whatever you want, whenever you want, and get everything you need to start running your business your way. No matter what you sell or what you aspire to be, you can do it all yourself on Wix.
Letzter Fragekomplex. Du hast zwei Dinge nicht die eigentlich alle anderen Menschen erlebt haben. Und ich würde gerne fragen, wie das ist. Du hast, verbesser mich bitte, aber ich Quatsch erzähle, nie einen Chef gehabt, bis heute nicht. Interessant. Und du hast kein laufendes Gehalt.
Nein.
Ja, das würde jetzt, viele Leute würde das schrecken, kein laufendes Gehalt zu haben. Also erstmal erste Frage, wenn man nie einen Chef hat, ist es cool? Ist es also so, ist es auch das Lebensziel zu sagen, das bleibt auch so? Weil man hat ja auch niemanden, über den man sich ärgern kann, man hat aber auch niemanden, an dem man sich vielleicht mal orientieren kann. Also es ist ja eigentlich, ich bin gar nicht sicher, es klingt toll. Ist es das auch?
Nein, also ich glaube, ein Chef ist eine großartige Sache. Ich habe ihn sehr vermisst. Ich hatte mal jemand, Martin Hubert aus Bonn, der hat das erste Bildschirmtelefon der Welt und damals auch mit ISDN entwickelt. Da durfte ich für ihn arbeiten, aber als Freelancer. Und ich glaube, so ein Chef, wenn er dein guter Chef ist, der ist ja, der formt ja deinen Charakter, der bringt ja was bei. Ich mag auch zum Beispiel dieses Konzept des Meisters total gerne, ne? Also wenn einer wirklich also die perfekten Schränke baut oder großartiger Arzt ist oder sowas. Und ich versuche doch immer von Meistern sozusagen dann zu lernen, wenn ich sie treffen darf. Aber ja, ich hatte halt einfach nie einen Chef und ich glaube, das ist gar nicht gut. Ich glaube, es wäre super, wenn ich einen guten Chef gehabt hätte. Ist jetzt so passiert, deswegen habe ich auch saudumme Fehler gemacht in meinem Leben. Aber deswegen glaube ich, es wäre toll gewesen, wenn ich einen gehabt hätte. Und zu dem Gehalt, ja, das Unternehmertum ist halt schwierig, ne? Also ich hatte auch noch bis vor einiger Zeit auch noch immer wieder Liquiditätsprobleme, ne? Wo dann braucht das Startup noch 1 Million und er braucht das und das und das. Und dann sagst du, oh shit, schon 3 Jahre nichts mehr verkauft. Mal gucken, ja, wie mache ich das jetzt hier alles? Und das ist halt Unternehmertum. Das ist eben nicht angestellt sein. Dafür hat man auch eine höhere Abzeit. Aber ich habe bis heute kein Gehalt. Versuche jetzt aber schon gewisse Module zu entwickeln in der Geldanlage, wo dann kontinuierlich, ich sage mal, meine Pizza und so ich mitbezahlen kann.
Weil die meisten Unternehmer machen das dann ja so, dass sie sagen, okay, die sind dann geschäftsführende Gesellschafter und dann zahlen die sich schon irgendwie ein Geschäftsführergehalt aus. Das ist bei dir halt irgendwie. Das heißt, du bist ja immer gezwungen, auch so und so, du musst halt zwischendurch Unternehmen verkaufen, sonst funktioniert's nicht. Obwohl wahrscheinlich bist du jetzt an so einem Punkt, wo du es eigentlich nicht mehr müsstest, ne? Das ist ja die zweite Frage. Also
genau, ich habe einen gewissen Liquiditätsbereich, den ich habe auch unsere Fonds, wo ich nämlich, es ist keine Anlageberatung oder Empfehlung, wo ich sehr viel Geld drin habe und die erzeugen ja Rendite und dann, aber generell nein, ich habe kein festes Einkommen und das war auch immer wieder tricky, aber ich glaube, das muss man als Unternehmer haben. Ich kenne übrigens ganz viele Unternehmer, die sich 1.000 Euro oder sowas im Monat zahlen, weil die gerade ihr Unternehmen aufbauen. Ne? Das ist ganz, ganz normal. Also dieses, hey, super cool, dann gründest du und dann, nee. Also das heißt einfach sauharte Arbeit und sich wirklich nachts oftmals fragen, scheiße, wie zahle ich denn morgen die Miete und meine Mitarbeiter?
Das ist interessant, was du eben gesagt hast. Das habe ich in ein paar Podcasts, die ich zur Vorbereitung gehört habe, gehört, dass du immer wieder sagst, wenn du über diesen Fonds sprichst, keine
Anlageberatung oder Empfehlung.
Das muss man so sagen, weil das so stark reguliert ist, weil man dir das vorwerfen könnte, wenn du alleine in einem Podcast wie diesen, in einem journalistischen Podcast, wenn ich dich was zu deinem Fonds frage und du sagst, das ist gut, muss man trotzdem das sicherheitshalber dazu sagen, weil die Regulierung so streng ist?
Ja, BaFin-Regulierung. Du musst, wenn sobald du über deine eigenen Fonds oder auf einzelne Aktien sprichst und Fondsmanager bist, musst du immer sagen, das ist keine Anlageberatung oder Empfehlung. Das ist für mich auch wieder so ein Thema völlig over the top. Mhm. Ja, ich will keinen Ärger, ich bin mehr in der Öffentlichkeit, deswegen befolgen auch ganz wenige ehrlicherweise, wenn man dann andere Kollegen mal hört, was für mich aber total fein ist. Nur bei mir weiß ich halt, würde es sofort wieder, ey, der Thelen, keine Ahnung.
Also man muss da auch, ich weiß, wir haben noch mal eine Geschichte gemacht, glaube ich, wenn man bei der Deutschen Bank, die haben so einen KI-Fonds, wenn man da nur einen Anteil zeichnen will, muss man, glaube ich, was waren das, 14 oder 15 Unterschriften leisten, das zum Thema, und übrigens auch Papier, das zum Thema irgendwie weniger Papier. Frank, vielen Dank. Nächste Staffel, wie viele Staffeln wirst du machen von Höhle der Löwen? Macht man immer wie für jeweils für eine Staffel oder ist es jetzt unbegrenzt oder wie geht das?
Erstmal ist es eine und dann schaut man, wie es weitergeht.
Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
No one knows your business better than you. So who better to create your website than, well, you? Wix's website builder puts it all in your hands. Create a beautiful website just by talking with AI or choosing from thousands of templates. Customize every detail with simple drag and drop tools and get everything you need to start running business your way. Build more, think bigger, and do it all yourself on Wix.